Ich lade euch ein, eure Bibeln zu nehmen und mir das Buch der Römer, Kapitel 7, aufzuschlagen. Wir werden dort weitermachen, wo wir vor ein paar Wochen aufgehört haben. Verse 7 bis 12. Römer 7, Verse 7 bis 12. Und das ist Paulus' Brief an die Gemeinde in Rom. Eine sehr heterogene Kirche. Er schreibt ihnen keine systematische Theologie. Und doch unterrichtet er sie in der Lehre für das Leben. Glaube, der Substanz hat, der sie ihnen hilft, wie sie leben sollen. Das ist ein Brief an euch, an sie, aber auch an euch, Kirche. Also lasst uns das Wort Gottes zusammen lesen und studieren. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde, durch das Gebot Anlass nehmend, betrog mich und tötete mich durch dasselbe. Also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Es soll mehr begehrt werden als Gold, sogar viel feines Gold. Und es ist süßer als Honig. Und das, was heruntertropft, das ist das Gesetz Gottes. Lasst uns beten. Herr, wenn du sprichst, dann zittert die Erde, wird die Erde erschüttert. Du wirfst, du bringst uns nieder, machst uns demütig durch das Leere deiner Schrift, durch das Gewicht, wer wir sind in uns selbst, so dass wir dich hören können, dein Wort hören können und ein Volk werden können, zu dem du uns wirklich gemacht hast, in Christus Jesus, unserem Heiland. Herr, wenn wir dein Gesetz studieren, dann zeig uns, wer wir sind. Zeig uns, wer du bist. Zeig uns, wer Christus ist. Wir bitten dies in Jesus heiligen Namen. Amen. Menschen haben schon immer mit Regeln Probleme gehabt. Es war immer so. Es war nie eine einfache Sache, für Kreaturen, die im Bild Gottes geschaffen sind, mit Regeln umzugehen, mit Regulierungen zu kämpfen. Das hat im Garten Eden gestartet, als das Gesetz so einfach und leicht war. Es gab nur ein Gesetz. Es gab einen Grund, dass es nur eins war und nicht zehn. Das war die Unschuld und die Gerechtigkeit des Herzens von Adam und Eva, als sie geschaffen waren. Und doch war es ein Gesetz? Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es war so einfach wie das. Sie hatten keine sündige Natur oder sündiges Fleisch oder Begierden oder Verlangen danach irgendwas. Es war einfach, tu das nicht. Esst nicht von diesem einen Baum, der in der Mitte des Gartens steht, sondern sie sollten gehorsam sein. Ihr könnt egal was nehmen, nur dieses eine gab es. Wir denken auch an den Berg Sinai, wo das Volk Israel, nachdem sie schon gefallen waren in Adam, nachdem sie schon gesehen haben, wie Gott in der Flut und Noah die ganze Welt zerstört hat und wie sie dann in in Abraham ins verheißene Land geführt wurden und wie sie dann in Israel auch aus seiner Hand herausgerettet wurden aus Ägypten. Gott hat sie geleitet, Gott war in ihrer Mitte. Er hat sie nicht nur gesagt, wo sie hingehen sollten, sondern er hat es ihnen gezeigt. Er war am Tag eine Rauchsäule und in der Nacht eine Feuersäule, die gebrannt hat. Er hat sie gefüttert, ihnen Essen gegeben. Er hat sich um sie gesorgt. Er hat Mose gerufen auf den Berg Sinai und hat ihnen 10 Gebote gegeben. 10 Regeln, das Gesetz. Diese 10 Worte. Und er war so heilig, Gott, dass das Angesicht Moses sich geändert hat. Und er kam mit 2 Tafeln. Und als er runterkommt an den Berg des Fußes, was findet er dort? Noch bevor sie das Gesetz Gottes gehört hatten, hatten sie schon angefangen, die ersten beiden Gesetze zu brechen. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und dort sind sie und ihre Herzen, obwohl sie das Gesetz noch nicht einmal kennen, haben das Gesetz auf böse Art und Weise gebrochen und sie bekommen Götzendiener. Und ihr erinnert euch bestimmt an Mose über ihren Ärger über ihre Sünden und er nimmt diese 10 Gebote und zerschmettert sie. Wir sind nie gut gewesen mit Regeln. Wenn ihr weiter nach vorne geht und über das Volk, über die Geschichte des Volkes weiterdenkt, denkt an die Könige, die das Gesetz vergessen haben, so sehr, dass sie jemand brauchten, der das wieder reformiert hat, der das Gesetz in den Tempel bringt und wieder vorliest und dem Volk vorliest, und so dass sie überführt wurden und Buße getan haben, aber ganz schnell haben sie es wieder vergessen und eine Generation nacheinander mussten die Leiter des Volkes Israel haben sie immer weiter weggenommen von dem Gehorsam Gott gegenüber, von den Regeln, die Gott ihnen gegeben hat, so dass Gott auf sie hinabschaut und ein Volk sieht, das nicht einmal den Eindruck macht, dass es gehorcht. Sie sind antigesetzlich geworden, so als ob sie kein Gesetz hätten. Was tut Gott dann? Er richtet sie und er nimmt sein Wort des Segens weg, als ob der Segen selbst von dem Volk entfernt wurde. Sein Angesicht scheint nicht mehr über das Volk. Seine Gnade fällt nicht mehr auf sein Volk. Sie haben keinen Frieden mehr, sondern sie haben Krieg. Seine Anwesenheit verlässt ihn und sie kennen nicht mehr sein Angesicht. Zuerst nimmt es diese Macht aus dem Norden, die Assyrer übernehmen sie und dann wird auch noch Jerusalem gefallen und der Tempel wird zerstört und alle müssen ins Exil nach Babylon durch die Babylonier. Und dann kommen sie nach einer Zeit wieder zurück, weil Gott gut ist und weil er sein Volk nicht verlässt, selbst gegenüber denen, die sein Gesetz vergessen haben. Und dann gibt es Kinder und Großeltern, derer, die böse und schlechte Leben gelebt haben, unabhängig von dem Gesetz Gottes, und sie kommen zurück und sie wissen, dass all das genau passiert ist wegen ihrem unheiligen Leben. Und was tun sie? Sie reformieren. Und wie tun sie das? Indem sie das Gesetz nehmen und lesen. Und was passiert in dem Herzen der Menschen? Immer dann, wenn sie das Wort Gottes, das Gesetz Gottes hören, dann schauen sie und nehmen es und bauen Zäune außenrum, weil sie Angst haben, dass wenn sie das Gesetz noch einmal übertreten, dass Gott sie dann wieder richten wird und seine Anwesenheit von ihnen wegnehmen werden. Und dann sind sie bald schwingen sie wie ein Pendler auf die andere Seite und finden sich in Gesetzlichkeit wieder. Da, wo sie vorher in Gesetzlosigkeit waren, finden sie sich in Gesetzlichkeit. Sie kennen das Gesetz auswendig bis auf den letzten Buchstaben, aber haben den Geist des Gesetzes vergessen. Und dort findet Paulus hier diese Kirche und auch Auch Jesus findet sie dort. Ein Volk, das versucht zu gehorchen, aber dass deren Herzen kalt sind, die keine Buße tun, sondern nur versuchen einzuhalten. Und deswegen sage ich, Menschen haben immer Sorgen, Probleme damit, Gesetze einzuhalten. Entweder halten sie es nicht ein, sondern vergehen sich dagegen, oder sie halten es ein, aber nicht aus ihrem Herzen. Und selbst Christen heute haben Probleme damit. Die Kirche in all ihren Skandalen hat entweder ein falsches Verständnis oder ein Ablehnen des Gesetzes Gottes. Das ist das, wo der Ort, wo der Skandal anfängt. Es sind Herzen, die nicht dem offenbarten Willen Gottes folgen wollen. Und Paulus adressiert das hier. Ihm geht es um den Charakter des Gesetzes und des Evangeliums. Und Paulus hat schon einige Sachen gesagt für Menschen, die ganz auf dieser gesetzlichen Seite sind. Er möchte nicht, dass das Pendel zurückschwingt bis ganz auf die Linken, sondern dass es in der wunderbaren Mitte des Evangeliums der Gnade bleibt. Und deswegen sollte es uns wichtig sein, dass wir verstehen, was Paulus lehrt über das Gesetz. Dass wir das heilige Gesetz verstehen und unser unheiliges Herz. Vers 7a ist unser erster Teil der Predigt. Da werden wir sehen, was das Gesetz nicht ist. Was das Gesetz nicht ist. Vers 7a. Vers 7b bis Vers 11 werden wir sehen, wie uns das Gesetz beeinflusst, was für Auswirkungen das Gesetz auf uns hat. Und dann in Vers 12 werden wir sehen, was das Gesetz ist. Was das Gesetz nicht ist, wie uns das Gesetz beeinflusst und was das Gesetz ist. In Vers 7a sehen wir also Paulus, und er konfrontiert seine Leser und auch dich heute Morgen. Er fragt, wie so oft, eine Frage, wirft uns eine Frage hin. Seine Fragen sind oft so ein bisschen wie, die Fragen sind oft nicht so genau, aber sie weisen uns in eine Richtung. Was sollen wir denn dann sagen? Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Und dann antwortet er die Frage mit ganz viel reingesteckt. Auf keinen Fall, das sei ferne. Und das ist die Frage, die wir heute Morgen auch vielleicht uns stellen. Er weiß, wo unsere Herzen hingehen, wenn wir über das nachdenken, was er schon über das Evangelium gesagt hat im Buch der Römer. Dann denken wir vielleicht falsch, weil wir etwas sagen, was niemals gesagt werden sollte von dem Kind Gottes nie gesagt werden sollte, dass das ein Wort Gottes, das Gesetz Gottes, dass es Sünde ist. Er sagt, nein, auf keinen Fall. Aber ihr fragt euch vielleicht, das hört sich radikal an, aber warum sollte ein Mensch so eine Frage stellen? Und ich möchte euch nochmal sagen, das ist nicht die historische Position. Es ist nicht so, dass Israel oder das Alte Testament das Gesetz als etwas Sündiges betrachtet haben. Sie haben nie gesagt, dass es nicht nützlich wäre, obwohl sie es ganz anders gehandelt haben. Und als sie dann in die gesetzliche Position gewandert sind, dann haben sie es natürlich mehr gesagt. Es war also nicht die historische Position des Volkes Gottes, der Israeliten. Aber ich möchte sagen, Paulus hat vorausgesehen, dass manche Menschen das denken werden, wegen seinen schockierenden Aussagen. Wir werden nicht überall hingehen. Ich werde euch nur ein paar zeigen, die vielleicht auch kontextuell nahe sind dem Versen, die wir heute Morgen haben. Römer Kapitel 6, Vers 14. Schaut dorthin. Schlagt es auf. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Sünde, unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das ist sehr klar, oder? Ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Kapitel 7, Vers 4. Also seid auch ihr, mein Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das ist doch schockierend, oder? Kapitel 7, Vers 6. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden. Noch eins, so eine schockierende Aussage. Aber vielleicht ist Kapitel 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Und das sind nur ein paar von Paulus' schockierenden Aussagen in dem Buch der Römer. Was denkt er über das Moralgesetz, über dieses Gebote, nach denen das Volk leben musste? Und ich möchte hier ganz klar herausstellen, durch die ganze Studien, die wir jetzt im Römerbrief hatten, hat Paulus immer wieder gesagt, dass wir frei sind von den Forderungen des Gesetzes, dass wir nicht dort verantwortlich sind für unsere Rettung, nicht wegen dem Gesetz. Es ist nicht so, dass es am Autor liegt des Gesetzes oder an dem Gesetz selbst. Es gibt kein Problem, kein Fehler, kein Fehlen in dem Gesetz, sondern es gibt ein Fehlen in uns selbst. Es liegt an unserer Sündigkeit. Versteht ihr jetzt vielleicht, warum ein Mensch fragen könnte, ist das Gebot Sünde? Ich habe eine Illustration, eine Veranschaulichung, die vielleicht für manche von euch sehr gut sein werden, die jetzt für andere ist vielleicht nicht so gut. Aber habt jemand von euch schon mal ein Auto gefahren, wo man normal mitschalten muss? Also das nicht Automatik ist, sondern so eine Schaltung hat in der Mitte. Ich könnte da Geschichten drüber erzählen. Als meine Frau schwanger war mit dem Owen, da haben wir gemerkt, wir mussten ein neues Auto haben. Und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt entweder meiner Frau beibringen, wie man ein Auto fährt mit Schaltung, oder ich muss ein automatisches Auto kaufen, das viel mehr kostet. Und dann habe ich also mich wiedergefunden mit meiner Frau, wie sie sehr schwanger ist und mit Haddon und Benjamin 6 und 4 hinten sitzen, auf irgendeinem Feld nah bei einem Bauernhof. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du musst so machen, du musst da drauf drücken, dann musst du es langsam machen und dann den Gang einschalten und so weiter. Und immer wieder haben wir es probiert. Es war sehr schwierig. Und dann wird die Kupplung zu schnell rausgehen und dann wird das Auto anhalten und sonst fahren wir zu schnell und die Kinder haben sich gewundert, wird das Auto explodieren? Und ich habe mir gedacht, hey, hält das Auto das überhaupt aus? Und die Elise sitzt da und denkt sich, oh, oh, oh. Und sie sagt zu mir, Nick, ich glaube, mit diesem Auto ist irgendwas kaputt. Aber das Problem war nicht mit dem Auto, sondern es war mit dem Fahrer. Ich liebe meine Frau. Und ich habe dasselbe erlebt, was sie gemacht hat. Das ist keine Kritik an ihr. Das Problem ist nicht mit dem Gesetz, sondern das Problem liegt an uns. Wir haben das Problem. Das Problem ist nicht das Gesetz Gottes, sondern wir haben das Problem. Sünde entstammt nicht dem Gesetz, sondern sie entstammt unserem Herzen. Und sie mag das Gesetz nehmen, um gegen uns zu kämpfen, aber es ist nicht das Gesetz. Ich möchte etwas sagen, Kirche. Manchmal haben wir diese Gedanken gegenüber Dingen, die Gott klar gesagt hat in der Schrift. Die Aussagen über Lehre oder Glaubensbekenntnisse, die genau die Schrift wiedergeben, einfache Glaubensbekenntnisse. Und manchmal hören wir von jemand, egal ob es ein Lesen von einem Glaubensbekenntnis ist oder von den zehn Geboten, wie wir es heute gelesen haben, oder von den Seligpreisungen, Texten der Heiligen Schrift, nichtsdestoweniger, oder sind Kirchen, Menschen, die in unsere Kirche kommen und sagen, wow, das ist so gut geordnet, das ist strukturiert, das ist formal, und die, dann kommt ein Vorwurf und sagen, Pastor, das ist Formalismus, Pastor, wir springen von der Klippe und sagen, das ist Formalismus, wir tun das ohne unser Herz. Und Christen, ich möchte euch sagen, es gibt nichts in den Wahrheiten der Schrift, die klar ausgedrückt sind in den Bekenntnissen. Es gibt keine Probleme oder Problematisches in dem Gesetz Gottes, in den zehn Geboten, wenn sie von dem Volk Gottes gelesen werden oder den Seligpreisungen oder immer und immer wieder gelesen werden im Gottesdienst. Es gibt kein Problem oder nichts, was daran fehlt, wenn ein Gottesdienst eine gute Liturgie hat. Das Problem liegt an uns. Was ist also die Prüfung? Es ist ein Krieg, der gegen ein Herz geführt wird, das alles, was heilig ist, irgendwie profanisieren möchte. Du musst dein Herz prüfen, anstatt dass du Wahrheiten herauswirfst. Du musst den Charakter von Gott über den nachdenken, der dir gute Gaben gibt, anstatt dass du seinen offenbarten Willen entgegengehst. Im zweiten Teil, Vers 7b bis 11, sehen wir, wie das Gesetz uns beeinflusst. Paulus schaut nach dem, was er selbst erlebt hat mit dem Gesetz. Es ist sozusagen ein Zeugnis von ihm selbst. Er spricht über die Nützlichkeit des Gesetzes im Leben einer Person, wie es uns beeinflusst. Und ich möchte euch sagen, hier habe ich ein paar Unterpunkte. Ich möchte euch also zuerst etwas vorschlagen. Hat jemand zu Hause einen Spiegel von euch? Ich habe einen. Ein paar. Ich mag es nicht so ganz, da reinzuschauen. Vielleicht versteht ihr auch, warum das ist. Habt ihr auch gut beleuchtete Spiegel? Und meine Frau mag es sehr, sie zu benutzen, um sich vorzubereiten für das, was sie tut. Unsere Jungs denken sich manchmal, was passiert denn da, unsere Jungs? Unser Wort Gottes, möchte ich euch vorschlagen als Vergleich, ist wie ein gut beleuchteter Spiegel. Und es gibt zwei Dinge, wie uns das Gesetz begegnet, zwei Nutzen. Der erste Nutzen des Gesetzes ist es, dass uns das Gesetz zeigt, was Sünde ist. Das sagt Paulus in seiner eigenen Erfahrung, Vers 7b. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte. Wir können jetzt natürlich so lesen, wenn uns das Gesetz gezeigt hätte, wie man sündigt. Aber nein, das hat Paulus auf keinen Fall gesagt. So dürfen wir das nicht lesen. Er sagt, das Gesetz hat ein Licht scheinen lassen auf meine Sünde. Es hat es offenbart, es hat sie sichtbar gemacht. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Er nimmt das Beispiel des zehnten Gebotes. Schaut drauf, es ist im Gottesdienstbüchlein. Du sollst nicht begehren. Denn ich hätte nicht gewusst, was Begierde ist, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es ist nicht so, dass er nicht gewusst hätte, was Sünde ist, sondern er hätte nicht gewusst, was diese Kategorie von Sünde ist. Er hätte nicht gewusst, was es bedeutet, etwas zu wünschen von jemand anders. Dann sagst du vielleicht, ich möchte gern so ein Rasenmäher haben, wie mein Nachbar es hat. Ja, ist es Begierde? Ja, vielleicht, das kann schon dazu werden. Ich möchte nicht das Gesetz jetzt hier zerstückeln und sagen, das oder das ist jetzt Begehren oder nicht. Paulus hat gesagt, Er wüsste nicht, was es ist. Ich würde es nicht gewusst haben, wenn es das Gesetz nicht gäbe. Warum ist es das? Wenn ihr durch das ganze Gesetz schaut, dann steht dieses Gesetz heraus. Ihr könnt euch fragen, bei den anderen Gesetzen, ja, betet ihr Gebal an, werft ihr euch nieder vor anderen Götzen und dann sagt ihr, nein, das tue ich nicht. Ihr sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Habe ich irgendein geschnitztes Bild gemacht, bete ich Götzen an und dann kannst du einfach aus dem, was du tust, heraus sagen, nein, ich habe es nicht gemacht. In meinem ganzen Leben kann ich ohne Zweifel sagen, ich habe nie einen physikalischen Götzen angebetet. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu eitlem aussprechen. Und du kannst dir die Frage stellen, hast du das getan? Habe ich Worte gesprochen, die gehört wurden, die dieses Gesetz geboten haben? Oder an dem vierten, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Tue ich das? Und dann kannst du durchgehen, wie war letzter Sonntag, wie war der Sonntag vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor drei Wochen und so weiter. Habe ich jemand getötet? Letzte Woche nicht, vorletzte Woche auch nicht, nein. Habe ich Vater und Mutter geehrt? Da kannst du wirklich anschauen. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Immer derselbe Punkt, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Aber was ist ein Akt des Begehrens? Es ist im Herzen. Begehren kann dazu führen, dass du stiehlst oder dass du tötest oder ganz viele andere Dinge. Aber das Begehren ist in uns. Nicht, dass diese anderen nicht auch in unserem Herzen sein können. Aber dieses ganz besonders in unserem Herzen. Das Gesetz lehrt uns, dass die Sünde nicht einfach nur das Einhalten ist des Buchstabens des Gesetzes, sondern dass es das Einhalten des Geistes des Gesetzes ist. Darüber spricht er. Das Gesetz Gottes hat ihm gezeigt, die Tiefe und die Perversität der Sünde. Das Gesetz zeigt uns, was Sünde ist. Und der zweite Nutzen des Gesetzes ist, dass es uns unseren sündigen Status zeigt. Paulus wird hier sehr persönlich. Er sagt, redet über seine eigene Sünde. Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Begierde wo? In mir. Jede Begierde, alle Art von Begierde. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Das Gebot, das zum Leben gegeben war, dieses erwies sich mir zum Tod. Seht ihr, was ihr hier sagt? Und ihr möchtet sagt vielleicht, manches ist hier ein bisschen verwirrend. Ich muss ein bisschen besser verstehen, was das bedeutet. Wir können das relativ einfach machen, denke ich. Er sagt, dass das sündige Herz eines Menschen, dein Herz, mein Herz, sein Herz, in dem Angesicht des Gesetzes, was sieht es dort? Ein Gebot der Heiligkeit? Nein, er sagt, es sieht eine Möglichkeit zur Sünde. Als ob wir die 10 Gebote, wie wir sie vorhin gelesen haben, anschauen und das böse Herz in uns sieht dort eine Strategie, wie wir einen Angriff auf Gott tun können. Wie können wir Gott gegenüber böse sein? Wie können wir ihn angreifen? So gut wie er zu uns ist, trotzdem denkt unser sündiges Herz, wie können wir ihm böse sein? Und das lernen wir im Gesetz. Und das ist wirklich eine schlimme Sache. Gott hat das Gesetz gemacht, um heilig zu sein. Und wir nehmen es und pervertieren es, damit es möglichst unheilig ist. Durch und durch unheilig. Das sagt Paulus. Die Sünde nahm die Möglichkeit, die es im Gesetz gab, und hat in unserem Herzen Begierde, alle Art von Begierde bewirkt. Das Gesetz hat ihm also nicht geholfen, dass er ein heiligendes Zeugnis hatte, sondern es hat ihn auseinandergerissen, wegen der Sünde. Paulus sagt in Vers 8, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Heißt es, dass es keine Sünde gab, bevor es das Gesetz gab? Nein. Er sagt in Vers 9, als ich war einst am Leben, aber als das Gesetz kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, es ist wie ein sehr gut beleuchteter Spiegel, ein Licht, das leuchtet? Es gibt da etwas, findet man davon wieder hier. Das Gesetz zeigt, was wirklich ist. Es ist der ehrlichste Partner, den du je in deinem Leben haben wirst, wenn du hören möchtest, was es sagt, um dir zu sagen, wer du bist. Bevor du das Gesetz gehört hast, was hast du gedacht über dich selbst, als du das Gesetz noch nicht gehört hast? Du hast gedacht, du lebst. Wenn du den Ungläubigen über ihn selbst fragst, erzähl mir über das Leben. Weißt du, was, wenn du sagst zu jemand, ich bin ein Christ und was denkst du über dein Leben, dann wird er sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Und dann werden sie dir alles aufzählen, die guten Sachen, die sie getan haben. Sie haben bestimmt einige guten Sachen gemacht. Jeder bewertet anders, was er gut findet. Und sie werden sagen, dass sie am Leben sind. Und dann hören sie die Botschaft des Gesetzes und dann werden sie das tun, was du und ich gemerkt haben, als wir das Gesetz das erste Mal gehört haben. Dann merken wir, dass wir vor dem Spiegel stehen und das Licht ist auf einmal an und wir sehen auf einmal nicht mehr ein schönes Gesicht, das uns entgegensieht, sondern wir sehen eine kaputtgemachte Form eines Menschen durch die Sünde. Wir hören durch die Botschaft des Gesetzes, dass wir nicht leben, sondern dass wir tot sind. Und dass da ganz viele Pickel in unserem Gesicht sind, sozusagen. Wir sehen den Tod. Paulus sagte, ich war ein guter Mensch und ich habe gut gelebt, bis das Gesetz mir gezeigt hat, wer ich wirklich bin. Ein toter Mensch, tot in seinen Sünden. Und das ist ein sehr starker und tiefer Kontrast, aber es ist die Wahrheit. Das Gesetz hat seinem Herzen nicht nur eine Möglichkeit gegeben, immer weiter wegzugehen, sondern es hat ihn auch nicht durch es selbst gerettet. Es konnte ihm nicht das geben, was zum Leben ist. Weil das Gesetz sagt, halte diese Gebote perfekt oder du wirst sterben. Und was sagt aber das Gesetz dem Menschen, der ohne Gott ist und es nicht eingehalten hat? Du verdienst den Tod. Du bist tot. Und wenn du je leben willst, dann brauchst du einen Heiland. Es zeigt uns unseren sündigen Zustand. Das sagst du jetzt vielleicht, hey Pastor, das ist wirklich hart und negativ. Ich lebe in einer Welt, wo es so viel Negativität und Teilung und Trennung und Genozid gibt. Völkermord. Ich sage euch, Freunde, ohne einen Heiland wird es keine Hoffnung geben. Ich möchte euch auch sagen, Freunde, es gibt einen Heiland, der euch frei angeboten ist. Ich sage euch, ja, ihr seid jetzt vielleicht tot, aber es gibt einen, der Leben gibt den Toten und der im Grab war, aber der nicht mehr im Grab ist, sondern der den Tod verlassen hat, der wieder lebt und der für euch lebt und der euch auch anbietet, dass ihr auch aus dem Tod auferweckt werden könnt. Man sagt oft, ihr müsst erst einen Menschen überzeugen davon, dass er verloren ist, damit er dann umkehren kann zu Jesus und ihm nachfolgen kann. So ungefähr steht es auch hier beim Paulus. Wir haben einen Gott, der überfließt von Gnade und Mitleid und Leben. Im Vers 12 sehen wir dann noch, was das Gesetz ist. Es ist nicht böse. Es ist nicht übel. Was sagt Paulus uns, was es ist? Vers 12. Also ist das Gesetz heilig? und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und ihr seht, Paulus weiß, um was es geht. Er weiß, dass er ist ein Prediger, der predigt über Sachen, die die Menschen nicht hören wollen. Alle, die Dinge über ihn sagen, sagen dasselbe über ihn, wie sie auch über Christus gesagt haben. Sie sagen, dass er sagt, dass das, was Gott gegeben hat, nicht gut ist. Und deswegen ist Paulus ganz klar, dass also ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Und was Paulus hier macht, er zitiert die Psalmen. Kennt ihr die Psalmen? Die Lieder von Gottes Volk im Alten Testament. Psalm 19, Vers 8 und 9. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Psalm 119, Vers 137. Gerecht bist du, Herr, und gerade sind deine Gerichte. Was ist das Gesetz? Es ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Und du und ich, wir sollten das glauben. Warum? Es gibt zwei wichtige Punkte dafür. Erstens, es zeigt uns den Charakter von Gott. Das Gesetz ist genauso heilig und gerecht wie sein Autor. Gott hält sein eigenes Herz, zeigt er uns in seinem Gesetz. Er schaut auf mich in meinem Charakter. Ich möchte euch, meine Bildträger, die ihr mein Bild tragt, ich möchte, dass ihr so seid wie ich. Und wie ist es? Halte das Gesetz. Stellt uns seinen Charakter vor. Die Dinge, die seinen Charakter erfreuen. Die Dinge, die er für uns möchte. Das sind Regeln für ein gesegnetes Leben. Und das ist ganz anders als das, was unser Gesetz daraus macht. Wir haben darüber geredet eben. Wir können es nicht halten. Wir brauchen einen Retter. Darüber haben wir auch gesprochen. Aber denkt nie für eine Sekunde, dass das Gesetz nicht ein Zeugnis über Gottes Charakter sei, der ein Geist ist und keinen Körper hat wie wir. Außerdem ist es auch ein sehr schönes Abbild von Jesus. Wenn ich sage, wie sah Jesus aus, dann denken vielleicht manche von euch, ja, braune Augen, blaue Augen, braune Haare, sieht sehr gut aus. Und wir haben es vielleicht gar nicht so richtig. Wir haben vielleicht ein ganz falsches Bild davon. Wir denken vielleicht an Kruzifixe, also an Kreuze, wo Jesus dranhängt. Aber wisst ihr wirklich wissen, wie das Herz Gottes aussieht, wie er gehandelt hat, wie er wollte, dass die Menschen um ihn herum handeln? Das dann denkt an das Gesetz Gottes, denn das ist das, was er eingehalten hat in völliger Perfektion. Im Buchstaben und im Gesetz. Im Geist des Gesetzes hat er eingehalten. Er hat nie sich niedergeworfen vor anderen Götzen. Er hat nie den Namen des Herrn zu Unnützen ausgesprochen. Er hat den Sabbattag genutzt, um zu bleiben im Haus seines Vaters. Er hat seinen Vater in allem geehrt, was er getan hat. Und hat seine Gebote eingehalten. Und er hat seine Mutter geehrt. Selbst als er am Kreuz war, hat er sich um seine Mutter gekümmert und sie in die Arme von Johannes gegeben. Du sollst nicht töten. Selbst als er am Kreuz hing, hat er, der getötet wurde, hat nicht einmal mit einem falschen Blick auf irgendwelche Frauen geschaut. Er hat nie jemand bestohlen. Er hat nie ein falsches Zeugnis abgelegt, sondern war die Wahrheit, die lebendige Wahrheit. Und er hat nie begehrt, aber hat alles, was er hatte, gegeben für andere, damit andere empfangen können. Jesus ist im Gesetz dargestellt, ein besseres Bild, als jede Polaroid-Kamera je machen könnte. Das Gesetz hat einen Nutzen für den Menschen, für den Christen. Aber es kann nicht dein Retter sein, sondern es wird dir zeigen, wer dein Retter ist. Es wird dich nicht retten, aber wird darüber reden, über den, der bereit war zu sterben für dich. Und er wird dir das ganze Bild zeigen, damit, wenn du siehst, wie Jesus am Kreuz hängt, dann wird dein Ohren klingeln von all dem, was Mose über dieses Opfer gesagt hat. Das ist das, warum Paulus das Gesetz nicht verwirft und über seine Schultern wirft, sondern es nah an seinem Herzen hält und es liebt, weil es ihm zeigt, wer Christus ist. Und deswegen, Brüder und Schwestern im Herrn, ich bete und bete, dass Gott euch hilft zu verstehen, diese Dinge in eurem Herzen zu verstehen, dass ihr wisst, wer der Gott des Himmels ist und damit ihr euch selbst besser kennt und damit ihr auch den Retter kennt, den er freigegeben hat für uns. Und dass ihr ihn annehmt im Glauben, dass ihr wisst, dass euer eigenes Herz keine einzige Möglichkeit und Chance hat, das Gesetz zu halten, sondern in jeder Art es gebrochen hat. Oh, wollt ihr ihn doch kennen durch den Glauben. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir und preisen dich für den Text der Schrift. Du bist ein Gott, der spricht, und du sprichst klar. Herr, deine Illustrationen werden nie zerbrechen oder in irgendwie undeutlich werden. Vater, wir danken dir, dass du dein Wort hast Fleisch werden lassen. Das Wort, das aus aller Ewigkeit mit dir war, das Gott war und ist und der in unserer Mitte gelebt hat, dass du uns möglich gemacht hast, dass wir seine Herrlichkeit sehen können, eine Herrlichkeit als wir eines Eingeborenen vom Vater. Hilf uns, ein Volk zu sein, die unsere Sünde hassen und unseren Retter lieben. O Vater im Himmel, wir bitten all das im Namen von Jesus. Amen.